Jakobus 5 und Verse 13 bis 18 dienen uns heute als Predigttext für unsere Betrachtung, Verse 13 bis 18. Und ich möchte mit uns gemeinsam diesen Text lesen. Wenn ihr eure Bibel aufgeschlagen habt, ihr könnt gerne mitlesen. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, die ein bisschen anders ist wie die Luther oder auch die Schlachter. Vers 13, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Psalmen steht in anderen Übersetzungen. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, das Gebet der Ältesten, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Und der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen, und das Land brach wieder seine Früchte hervor. Wunderbarer Text. Und euch geht es genauso wie mir. Wir konzentrieren uns immer auf einen bestimmten Abschnitt dieses Textes, und wenn es um die Kranken geht, nicht wahr? Aber hier im Text wird so viel mehr gesagt, ja, was wir oft übersehen in unserem Verlangen, mehr zu wissen, wie das denn ist mit den Kranken und wie das gehandhabt werden soll. Seinerzeit hat Watchman Nee, wisst ihr, wer Watchman Nee ist? Das ist ein Christ aus China, ein chinesischer Christ, ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt Das normale christliche Leben. Ich habe das Buch nicht gelesen. Aber ihr Lieben, wenn wir die Bibeln aufschlagen und solche Passagen lesen, wie hier in Jakobus, ja, Jakobus 5, dann sollte uns bewusst sein, das ist das normale christliche Leben, wie wir als Gemeinde leben und funktionieren müssen. Es ist sehr interessant, dass wenn wir genau diesen Text uns anschauen, wir denken, das ist außergewöhnlich. Gerade auch diese Aussagen, die davon sprechen, dass die sind ja kategorisch, der Herr wird helfen. Der Herr wird heilen. Ja, wir überlegen, wie sollen wir das einordnen? Ich werde mit uns diese Dinge ansprechen, aber ich möchte uns auf etwas aufmerksam machen, was uns ein bisschen verloren geht, weil für uns das so selbstverständlich ist, aber in den heutigen Gemeinden eigentlich nicht so selbstverständlich ist. Wenn wir den Text lesen, wird uns sehr schnell bewusst, dass zu dem normalen christlichen Leben es gehört, dass ein Christ in einer Gemeinde des Herrn Jesus verbindlich eingebunden ist. Sehen wir das hier? Schaut einmal, die Kranken, die Ältesten rufen. Wenn einer im Englischen sagt man, ein Church Shopper ist, Church Hopper, ja, er geht mal zu der Gemeinde, er geht mal zu der Gemeinde, arbeitet nirgends verbindlich mit. Wie will er die Ältesten rufen? Wer sind denn seine Ältesten? So, der Hinweis ist doch ganz klar. Wir müssen zu einer Gemeinde gehören, zu einer Gruppe von Gläubigen verbindlich gehören. Zum anderen wird gesagt, auch wir sollen füreinander beten. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir zu einer Gemeinschaft gehören. Es wird auch gesagt, dass wir voreinander Sünden bekennen sollen. Genau dasselbe. Was wird vorausgesetzt? Dass man in einer Gemeinschaft ist, wo man sich gegenseitig vertraut, wo man auch genau dasselbe Ziel vor Augen hat, und das ist die Verherrlichung des Herrn Jesus. Erst dann werden wir das tun. Wenn wir anderen nicht vertrauen, werden wir nie und nimmer unsere Verfehlung bekennen vor ihm. Verstehen wir das? Ja, wir verstehen es. So, warum machen das die Menschen heute nicht, dass sie in einer Gemeinde verbindlich sind? Zum Teil ist es so, dass man sich nicht der Autorität der Gemeinde beugen will. Und dabei ist es doch ganz klar von der Heiligen Schrift, wie ein Gemeindeleben aussehen soll, wie die Gemeinde funktionieren soll. Und deshalb rufen auch die Kranken die Ältesten und nicht irgendjemand, ja? Weil sie verstehen, dass die Autorität der Gemeinde nicht einfach so gegeben worden ist, sondern Gott hat es gegeben zu einem bestimmten Zweck. Das ist interessant, das war die letzte Beerdigung, die ich hatte. Und das letzte Lied, das wir gemeinsam gesungen haben, das Ausgangslied, und das hat der Verstorbene sich gewünscht, war das Lied von Frank Sinatra, My Way. Kennt ihr das? Ich meine, ich mag die Melodie des Liedes, aber nicht die Aussage. Das passt überhaupt nicht. Und jetzt, und doch haben die, oder der Verstorbene, der hat das gewünscht und die Familie hat gesagt, ja, wir machen das. Ich sage immer, das ist ein, im Englischen sagt man, Hymn of a Fallen Man, My Way. Nie und nimmer passt das auf den Christen. Aber die anderen haben sich nichts dabei gedacht. Das ist genau die Atmosphäre sehr vielen Gemeinden heute. I do it my way. Ja, mein Weg oder my way or highway. Was ist für uns aber wichtig? Das, was die Heilige Schrift uns sagt. Gott setzt uns vor, wie wir zu leben haben. It's not my way. Ja? So, das ist also das Erste, was uns entgeht, wenn wir zu oberflächlich lesen und dann bestimmte Dinge uns interessieren, aber diese sehr wichtigen Angelegenheiten, ich meine, für uns ist das selbstverständlich, dass man zu einer Gemeinde gehört, oder? Verbindlich. Und mitarbeitet, wenn man kann. Man sollte. Das ist das Erste. Übrigens, ich habe auch letzte Woche einen guten Freund besucht, der, ich denke, er ist ein sehr fester Christ, aber der nicht verbindlich, seitdem ich ihn kenne, nicht verbindlich in einer Gemeinde ist. Und so, er liegt im Krankenhaus, hat eine schwere Operation gehabt. Ja, die Familie kommt, ist schön, die Familie ist harmonisch, Familienverhältnis ist harmonisch, aber der hat keinen Pastor, der hat keinen Ältesten, der ihn besuchen kommt, der mit ihm betet. Und gerade bei solchen Augenblicken, ihr Lieben, wenn es einen umhaut, ja, wenn man in eine schwierige Situation kommt, Probleme hat, ist doch wunderbar, dass man Geschwister hat, von denen man weiß, die beten für einen. Ja, und dann auch natürlich kommen und einen besuchen. Das Zweite, worauf ich uns hinweisen möchte, ist Folgendes. Der Hinweis hier in Jakobus 5 ist auf das Gebet. Ja? Es wird gesagt, dass wir beten sollen, auf jeden Fall, und wie wir beten sollen. Und deshalb habe ich diese Predigt auch überschrieben mit den Worten, die Aufforderung und der Befehl. Jetzt muss ich nachgucken, habe ich vergessen. Der Befehl und die Anleitung, so zum Gebet. Ja? So, wie betet ihr, wenn ihr betet? Ich habe letzte Woche gemerkt, ich gebrauche meistens dieselben Worte. Nicht, dass es schlimm ist, aber oft wird das so automatisch, dass man mit den Gedanken irgendwo anders ist. Ja, man betet und dann fängt man sich, oh, jetzt habe ich gebetet, aber ich war mit den Gedanken irgendwo anders. Und das ist nicht richtig. Aber wie auch immer, hier in Jakobus wird gesagt, wir sollen beten als gläubige Menschen, gehören zu Jesus. Wir sollen beten, wenn wir im Leid sind. Wir sollen beten, wenn es uns gut geht, wenn wir guten Mutes sind. Es wird gesagt, wir sollen Psalmen singen. Habt ihr schon mal Psalmen gesungen? Ich habe das noch nie gemacht, aber wir können ja auch andere christliche Lieder singen. Ist auch schön, zur Ehre Gottes. Ja? Das ist auch ein Gebet. Wir wollen beten, wenn wir krank sind, und dann sollen wir auch eben die Ältesten rufen, die über uns beten. Wir sollen beten, wenn Sünde in unser Leben einschleicht. Und wir sollen nicht vergessen, füreinander als Heilige zu beten. So, was ist der Hinweis? Der Hinweis ist, wir sollen beten. 7-mal wird in 6 Versen gesagt, dass der Gläubige beten muss. So, und deshalb ist der Schwerpunkt dieses Textes gerade auch in der Bedeutung des Gebets zu erkennen. Darum geht es hier. Schaut einmal. In anderen Religionen wird ja auch gebetet. Oder die Frommen der anderen Religionen, die sich zu einer anderen Religion dazu zählen, sie beten auch. Die Hindus beten zum Beispiel mindestens 1-mal am Tag. Die Juden beten 3-mal am Tag. Das ist das Mindeste. Und die Moslems beten 5-mal am Tag. Wie oft sollen wir als Christen beten? Beständig. Beständig. Und das ist genau der Hinweis. Egal, wie es uns geht, gut, schlecht, krank, was immer, betet. Und das ist ja nichts Neues. Das ist ja nichts Neues. Die Bibel weist uns immer und immer wieder darauf hin, dass das Gebet praktisch unser Lebensstil sein muss. Und es gehört schon Selbstdisziplin dazu, dass man das auch tatsächlich macht. Dass man, wenn man zum Beispiel Auto fährt, man sollte aufmerksam Auto fahren, aber man kann dabei beten. Oft genug höre ich Musik. Warum bete ich nicht? Ja, ich gehe hier zur Arbeit, 15 Minuten, bis ich hier im Office bin, im Büro bin, und dann, ich nehme mir das vor, ich möchte in dieser Zeit beten. Ja? So, Gebet ist für einen Christen eigentlich ein Lebensstil. Und wie gesagt, das ist ja nichts Neues. Jesus hat das seinerzeit seinen Nachfolgern aufs Herz gelegt, dass sie immer beten sollen. Wir erinnern uns, Lukas 18, Vers 1, es wird gesagt, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Und deshalb erzählte er ihnen das Gleichnis, wisst ihr von was? Von dieser Witwe, ja, von der hartnäckigen Witwe, die immer wieder gekommen ist und den Richter dann auch belästigt hat, bis er schließlich gesagt hat, ah, ja, die geht mir so. Es ist auch ein sehr interessantes Gleichnis, sehr interessant darüber nachzudenken, was Jesus sagt, aber ich lasse das mal, wir kennen das Gleichnis sehr gut. Aber hier geht es eben um das Prinzip, dass man nicht nur einmal kommt, sondern immer und immer wieder. Und ihr Lieben, schon mal als Kinder Gottes, haben wir einen freien Zugang zu Gott, dem Vater? Wir haben. Was für ein Vorrecht. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 sagt uns das Wort, freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Da, schon wieder. Und wir verstehen, das ist nicht nur ein Vorschlag im Worte Gottes, das ist ein Befehl. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Wir bewerkstelligen es nicht, sondern dadurch oder aufgrund dieser Realität, dass wir mit Christus verbunden sind, das macht es möglich, dass wir tatsächlich in jedem unserer Lebensumstände, dass wir beten. Philipper 4, 6 bis 7 wird gesagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. So, und hier in Jakobus sehen wir genau das Gleiche. Wir sollen ohne Unterlass beten. Ja? Wenn im Leid, betet. Wenn in Freude, singt Psalmen, betet. Wenn wir krank sind, dann sollen wir auch beten und dann sollen wir auch in bestimmten Fällen Älteste rufen. So, ganz gleich, welche Lebenssituation, das Gebet ist im christlichen Leben immer angebracht. Es sollte unser Lebensstil sein. Und dann wird natürlich auch in diesem Abschnitt die Vorgehensweise des Gebets im Krankheitsfall gezeigt. Und das ist doch sehr, sehr interessant. Ja, wenn wir krank sind, der Hinweis an dieser Stelle ist natürlich nicht, dass wenn wir mal Schnupfen haben oder erkältet sind, dass wir dann die Ältesten rufen, sondern hier geht es um eine Krankheit, die lebensbedrohlich ist. Und auch hierbei sollen wir beten, mehr als das, wir sollen im Vertrauen auf das Wort Gottes die Ältesten der Gemeinde dann auch rufen und über uns beten lassen, während sie uns salben. Ja? Und das ist auch interessant, dass uns ganz genau gesagt wird, als Gottes Kindern, wie das vor sich gehen soll, dass Öl mitgebracht werden soll. Manche fragen sich, naja, vielleicht liegt es am Öl, das man gebraucht, dass dann der Kranke geheilt wird, mit Sicherheit nicht. Ja, das Öl wird gebraucht, um den Zusammenhang zu zeigen, auch mit dem Alten Testament und natürlich mit dem Verständnis der Menschen damals, dass es eine heilsame Wirkung hatte. Aber es geht dabei, wenn wir das tun, als Älteste und das Öl mitbringen, den Kranken salben, es geht dabei nicht um das Öl, was man gebraucht, sondern es geht dabei um was? Um Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Wenn das Wort Gottes das so sagt, dann sollen wir es tun. Welches Öl man gebraucht? Nun ja, zu der Zeit, als das geschrieben worden ist, gab es noch kein vollsynthetisches Öl, das wir für unsere Fahrzeuge gebrauchen. Es geht nicht darum, sondern es geht um das Olivenöl, das natürliche Olivenöl, das verstehen wir. Aber wie gesagt, es geht nicht um das Öl, es geht schlicht und einfach um den Gehorsam. Wenn das Wort Gottes so sagt, sollen wir es tun. Ich habe mal nachgelesen und ich fand das sehr interessant. Die Katholiken haben drei verschiedene Öle, die sie gebrauchen, zu drei verschiedenen Anlässen. Ja? Da ist einmal das Öl, was für die Kranken gebraucht wird, und dann wird ein extra Salböl gebraucht für Täuflinge, interessanterweise. Und dann gibt es auch das dritte Öl, das sogenannte Chrysamöl, ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid. Und das ist ein Öl, das mit Balsam vermischt ist. Und das wird gebraucht, wenn jemand zum Dienst geweiht wird. Ja, wir kennen das aus dem Alten Testament auch. Und dieses gesalbt werden mit diesem Chrysamöl oder wie auch immer symbolisiert das versiegelt sein mit dem Heiligen Geist. Aber kommen wir zurück zu unserem Text. So, das, was wir hier lesen, das ist eigentlich das Normale in der Gemeinde des Herrn Jesus. Ja? Und nicht eine Ausnahme. So sollte es sein. Lasst uns aber in unserem Text diesen Abschnitt, den wir lesen, der vom Gebet des Glaubens spricht, ja, noch etwas näher anschauen. Was ist das? Das Gebet des Glaubens. Zuallererst möchte ich auf die Realität des Wortes Gottes hinweisen. Also das Wort Gottes spricht uns und sagt etwas, hier auch in diesem Text, und wir müssen verstehen, das ist die Realität. So, wenn zum Beispiel gesagt wird, schaut mal in Vers 16, also das ist mein Hinweis, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das gerechten Gebet vermag viel, nicht alles, aber viel, wenn es ernstlich ist. So, drei wichtige Prinzipien, drei wichtige Dinge werden uns hier aufgezeigt, die wir unbedingt beachten müssen. Und das erste ist, dass diese Person, die betet, in der rechten Beziehung zu Gott stehen muss. Sehen wir das? Es wird gesagt, der Gerechte oder des gerechten Gebet. Wer ist gerecht? Wer ist gerecht? Von der Heiligen Schrift wissen wir, das ist ein Mensch, der um die Vergebung seiner Sünden weiß, der mit dem Blut Jesu Christi reingewaschen worden ist und mit der Gerechtigkeit Christi auch überkleidet worden ist. So, das ist die Voraussetzung. Nicht jeder, der denkt, oh, ja, ich bin ja ein Christ, dabei hat er nie Buße getan, ich kann kommen und dann diese Dinge auch in Anspruch nehmen. Nein, des gerechten Gebet. Und wer gerecht ist, wer heilig ist, das ist das andere Wort, wird uns ganz klar erklärt in dem Neuen Testament. Ja? Es ist ein Mensch, der zu Gott gehört, der sein himmlischer, ihn liebender Vater geworden ist, aufgrund dessen, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan hat. Das ist die Voraussetzung. Zweitens, ja, muss das Gebet ernstlich In anderen Übersetzungen steht inbrünstig sein. Ja, wir verstehen, was das meint. Wir kennen auch manchmal das normale Gebet, was wir sprechen, und dann die Gebete, die wir sprechen, wenn wir in eine Not kommen. Dann beten wir anders. Ich kenne das ja auch. Ja, ja, dieses inbrünstige Gebet. Aber jedes unserer Gebete muss so sein. Inbrünstig. So, und um inbrünstig zu beten, was gehört dazu? Es gehört Glaubenstiefe. Ja? Es gehört dazu, was ist unser Verhältnis mit Jesus Christus, unserem Herrn, wirklich? Ist das nur so oberflächliches Hin und Her oder ist es wirklich etwas Festes, wo wir den Willen unseres Herrn Jesus suchen, wo wir ihn verherrlichen wollen? Wie ist unser Verhältnis? Ja, und dann wird auch unser Gebetsleben anders. So, unser Glaubensleben muss eine bestimmte Tiefe haben, wenn wir beten, und natürlich auch ein Leben des Gehorsams sein. Das ist das Zweite. Das dritte Prinzip, was wir hier sehen: der Betende muss sich der wahren Kraft des Gebets bewusst sein. Ihr Lieben, wie ist das mit euch, wenn ihr betet? Seid ihr der wahren Kraft des Gebets bewusst, dass das Gebet des Gerechten tatsächlich viel vermag? Ich schaue in mein Leben und ich sage, eigentlich nicht so sehr. Und das ist schade. So, was erwarten wir eigentlich, wenn wir ins Gebet gehen? Wenn wir vor Gott treten, unserem allmächtigen, uns liebenden Vater, erwarten wir, dass er uns hört und er hört? Ich hoffe. Und das nächste ist eben auch so wichtig, ihr Lieben, und das ist auch etwas, was ich sage, nicht um ein bisschen auszuweichen dem, was wir hier lesen, wenn es um das Geheiltwerden geht. Das nächste ist uns doch bewusst: wessen Wille ist besser für mein Leben? Ist es mein Wille oder ist es der Wille meines Vaters für mich? Das ist die Voraussetzung. Und wenn wir das sehen, dann erkennen wir, dass diese Dinge, die wir beten, wenn sie auch erhört werden, wunderbar, wir freuen uns. Wenn wir geheilt werden, wenn Menschen geheilt werden, wir freuen uns. Gott kann das. Überhaupt kein Problem. Ich habe das erlebt. Auf der anderen Seite, wenn Gott nichts tut und einfach lässt und es nicht besser wird, dann müssen wir auch sagen, wunderbar. Warum? Das ist der Wille des Vaters. Ja, und um diese Reife zu haben, ja, da muss man als Christ doch wachsen. In diese Reife muss man hineinwachsen. Der Wille meines Vaters ist besser als mein persönlicher Wille. Ich habe eine Geschichte, entschuldigt mich bitte, von einer älteren Dame gelesen. Und die hat vor ihrem Wohnzimmerfenster einen Berg gehabt. Und der Berg hat sie genervt. Es hat ihr nicht gefallen, dass wenn sie aus dem Wohnfenster schaut, dass sie auf diesen Berg schaut. Und so erinnerte sie an das Wort des Herrn Jesu, darum sage ich euch, sagte Jesus, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, stellt euch mal vor, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und so ging sie ins Gebet. Und sie bat Gott darum, dass er diesen Berg wegnimmt, sodass sie freie Sicht hat auf was immer. Und so stand sie nach dem ernstlichen Gebet auf, schaut aus dem Fenster und sieht wieder den Berg. Und dann sagte sie, naja, habe ich doch gewusst. Und das ist nicht, wie wir beten sollen. Ja, oh, weiß ich doch. Einmal, wir sollen nach Gottes Willen beten. Seine Anliegen sollen für uns wichtig sein. Ist es für ihn wichtig, dass wir keinen Berg vor unserem Fenster haben oder ein Nachbarhaus? Ja, manche denken das, aber ich denke nicht. Andere Dinge sind wichtig, dass Menschen zum Glauben kommen. Ja? Dass die Gnadenzeit dazu benutzt wird, dass das Evangelium verkündet wird. Dass die Möglichkeiten doch wahrgenommen werden. Dass zum Beispiel wir für Menschen beten, die verfolgt werden. Unsere Geschwister, die verfolgt werden in Nigerien, in Iran, in Nordkorea. Und ihr Lieben, Das ist doch die Realität, in der wir leben. Christen werden verfolgt in der Welt. Beten wir für sie? Liegt das uns am Herzen, dass unsere Geschwister verfolgt werden, weil sie sich zu Jesus bekennen? Es sollte. So, und das ist, wie wir beten sollen. Nicht habe ich doch gewusst, sondern wir fragen, himmlischer Vater, was ist dein Anliegen für diese Welt? Was ist das Anliegen für mein Leben? Dein Anliegen für mein Leben, für die Gemeinde. Und das in dieser Weise beten wir auch. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig, ich komme immer wieder zurück zu dieser wunderbaren Realität. Wenn wir diese Anweisung lesen hier in Jakobus 5, es geht immer auch, und das ist die Voraussetzung überhaupt, um die Beziehung zu Jesus Christus. Was ist unsere Beziehung zu Jesus? Wenn unsere Beziehung zu Jesus ernstlich ist, fest ist, dann werden auch ganz andere Anliegen genannt in unserem Gebet. Ja? Dann beten wir nicht, oh, ich habe ein Rolls-Royce gesehen in der Zeitung. Ich wollte schon immer ein Rolls-Royce haben. Ja? Wir verstehen das. Ich übertreibe natürlich. Aber genau so ist es. Ja? Uns wird bewusst, aber wie gesagt, dass es im Gebet immer zuerst um den Willen Gottes geht. Und uns wird auch bewusst, dass unser Herz rein sein muss und vertrauend und im Glauben und dass unsere Anliegen vor Gott, die vor Gott gebracht werden, auch mit dem Willen Gottes dann auch übereinstimmen. Ich habe auch eine Geschichte gelesen von Hudson Taylor. Und wir lesen diese Geschichte, Hudson Taylor, Geschichten von Hudson Taylor oder Richard Müller, auch jetzt in diesem Buch, was ich lese von Dietrich Bonhoeffer, wie er für einen jungen Burschen gebetet hat, den die Ärzte aufgegeben haben. Eigentlich ging es um sein Bein sollte abgenommen werden. Die Ärzte haben gesagt, das muss abgenommen werden, weil es zu weit fortgeschritten ist, die Krankheit oder die Entzündung. Hat gebetet, 1, 2, 3 Mal, das Bein wurde geheilt. Ja, Ärzte konnten sich nicht erklären, warum das so war, aber Gott hat Gnade gegeben. So, von Hudson Taylor, eine Begebenheit, er war unterwegs nach China mit einem Segelschiff. Und als er da mit diesem Segelschiff in einer Meeresenge befunden hat, dann klopfte es an seiner Tür und der Captain stand ganz bleich vor ihm und sagte, dass Hudson Taylor doch dafür beten sollte, dass Gott Wind gibt. Ja, es war kein Wind und es sah so aus, dass das Schiff getrieben wurde zu den Korallenriffen. Und er sagt, wenn wir die Korallenriffe treffen, dann geht alles unter. Also bete bitte für den Wind. Und Hudson Taylor hat gesagt, ja, das werde ich machen, aber mit einer Bedingung. Okay, was ist die Bedingung? Er sagte zum Kapitän, du sollst die Segeln setzen lassen. Der Kapitän sagt, die Mannschaft wird mich auslachen. Da ist kein Wind, den wir jetzt haben, und kein Wind in Voraussicht. Und wenn ich die Segeln aufsetzen lassen, da wird die Mannschaft über mich lachen. Er sagt, dann bete ich nicht. Und er sagt, okay, ich setze die Segeln auf. So, Hudson Taylor ging in seine Kabine, fing an zu beten und der Captain ließ die Segeln hissen. Nach 45 Minuten klopfte es wieder an der Tür des Hudson Taylor und eine Männerstimme sagte zu ihm, hör bitte auf zu beten. Gott hat mehr Wind gegeben, als wir brauchen. Ja, und ihr Lieben, ja, das ist, wie wir leben müssen als normale Christen in dieser Welt. Gott, unser Vater, kann weit über unseren Verstand tun, ja, und er kann heilen. Ich möchte ganz kurz noch auf die Aussage eingehen, dass das Gebet ernstlich inbrünstig sein soll. Ein interessantes Wort wird hier gebraucht im Griechischen, es ist das Wort energo. Und das Wort energisch kennen wir doch. Ja, energisch beten und wir verstehen, was das meint. Ich habe das auch schon angesprochen, wir beten ganz anders, wenn wir in einer Not sind. Ja, dann beten wir ernstlich und auch energisch. Aber es wird eigentlich mehr gemeint, so wie uns die Bibellehrer sagen. Die sagen uns, dass Jakobus hier von eine Aktivität ausspricht, die nach dem Gebet stattfindet. Man betet energisch, aber man macht weiter. Ja, man lebt weiter zur Ehre des Herrn Jesus, als wäre das Gebet erhört. Und ihr Lieben, die Sache ist ja die, werden unsere Gebete erhört, die wir sprechen? Immer. Nee, manchmal nicht so, wie wir wollen, aber sie werden erhört. Und der Hinweis ist, ganz gleich, ob man nun geheilt ist oder nicht, oder ob da was passiert, wofür wir gebeten oder nicht, wir sollen weitermachen. Wir sollen nicht sitzen und schauen, was passiert jetzt, ja, was tut Gott jetzt, sondern wir wollen weitermachen. Und das ist der Hinweis gerade auch, wenn dieses Wort gebraucht wird, energisch. Ja. Nun, eine große Frage habe ich noch nicht angesprochen. Ich habe das nicht versucht, auszuweichen. Ich habe das zum Schluss aufbehalten, und zwar die Aussage in Vers 15. Schaut einmal. Es entgeht uns nicht, wenn wir das lesen, es entgeht uns nicht, ja, dass hier die Aussagen kategorisch gemacht werden. Also es wird nicht gesagt, es könnte sein oder so und so. Es wird gesagt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Ja, nicht möglicherweise, es wird ihm helfen. Was bedeutet das? Es wird gesagt, der Herr wird ihn aufrichten. Und drittens, und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Und ich finde das sehr interessant, nachdenkend über diese wirklich klaren Aussagen der Heiligen Schrift. Gott wird, wirkt. Gott wird wirken. Interessantes Deutsch. Mit der dritten Aussage haben wir keine Probleme, wo gesagt wird, dass wenn wir Sünde getan haben, er uns vergeben wird. Habt ihr Probleme damit, dass wenn ihr gefallen seid, wenn ihr Sünde getan habt, ihr zum Herrn Jesus kommt, ihr Buße darum tut, dass ihr dann wisst, dass euch vergeben ist? No, wir wissen das. Das ist, was die Heilige Schrift sagt, 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Ja, so wie aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Ja? Das kennen wir und wir haben keine Probleme damit. Aber die vorhergehenden Aussagen, er wird dem Kranken helfen, dann sagen wir, naja, wer weiß, manchmal schon, manchmal nicht. Nein, die Bibel sagt, er wird. Aber wie dieses wird glauben, wie dieses helfen, sollte ich sagen, aussehen wird und wie dieses aufrichten aussehen wird, das müssen wir immer dem Herrn überlassen. Nicht wahr? Unser Wunsch ist immer, dass wir physisch geheilt werden und dann ist alles klar. Aber oft ist das nicht der Wille Gottes. Die Sache ist aber die, wenn wir im Gebet vor unserem himmlischen Vater kommen und diese Voraussetzung eigentlich stimmen, dass wir in der richtigen Beziehung zu dem Herrn Jesus stehen, in der Heiligung leben, dann wird etwas geschehen. Sehen wir das? Dann wird etwas geschehen. Was immer es ist, ob Gott den Kranken dann aufrichtet in dem inneren Menschen, dass er diese Krankheit tragen kann, ist ja auch eine Erhörung des Gebets. Aber bei manchen Angelegenheiten ist es so, dass Gott auch physisch heilt. Ja? Gibt's? Es gibt das auch heute noch. Was kann Gott nicht? Ja? Naja, er kann nicht lügen. Aber kann er heilen? Aber natürlich. Und das ist die Aussage eben hier in Jakobus, die uns ermutigt, als Menschen Gottes genauso zu leben. Das ist das normale Christenleben. Auf etwas will ich noch eingehen, was uns vielleicht so ein bisschen Mühe macht. Und das ist das einander bekennen. Ja, und ich denke aber, dass diese Aussage, dass man sich einander die Sünden bekennt, doch sehr ausschlaggebend ist für das Leben in der Gemeinde. Ich denke, dass uns hier auch der Schlüssel aufgezeigt wird zu einem erhörlichen Gebet. Vers 16, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ja. Wisst ihr, die wirkliche Tiefe, die wirkliche Realität dieser Aussage, wir können das mit unserem Verstand nicht erklären. Ja, das Bekennen, das ist okay, aber was danach geschieht, Ja, was Gott tut in der Gemeinschaft der Gläubigen, in unserem Leben, das ist etwas, was wir mit dem Verstand nicht erklären können. Aber wir können es erfahren, wenn wir als Gemeindemenschen genau das tun. Natürlich, ich weiß nicht, wie das aussieht, praktisch aussieht, dass wir auf Einzelne zugehen und ihnen dann bekennen, oder ob das von hier vorne geschieht, wo wir vor allem bekennen. Ja, das müssen wir noch herausfinden und das müssen wir noch lernen, aber es geht darum, das ist, was das Wort sagt. Wenn wir es tun, wird etwas Gewaltiges geschehen in unserem Leben, im Leben der Gemeinde und auch in unserem Gebetsleben und in dem, was Gott dann tut, ja, mit den Kranken. Und lass mich hier hinzufügen, die Sünden, die hier angesprochen werden, ja, bekennt einander eure Sünden, die stehen ja im Zusammenhang dessen, was Jakobus den Gemeinden geschrieben hat. Welche Sünden hat er genannt? Er hat gesagt, sie haben die Armen übervorteilt. Ja? Er hat gesagt, unter anderem, dass Verleumdung stattgefunden hat in der Gemeinde. Unzufriedenheit, Murren. Aber er hat auch von Selbstsicherheit gesprochen, von Menschen, die gesagt haben, oh, morgen gehen wir in diese Stadt und dann verkaufen sie. Wer seid ihr? Euer Leben ist in Gottes Hand. Seid nicht so selbstsicher, sondern lebt in der Abhängigkeit von Gott. Ja? Und er hat natürlich auch gegen die Sünde des Stolzes gesprochen. Das sind die Sünden, die er meint, aber in unserem Fall sind es andere. Aber das darf uns nicht entgehen. Ja? Und ich denke, genau das ist der Schlüssel zu einem erhörlichen Gebet für die Kranken in der Gemeinde. Es ist das gegenseitige Bekennen der Sünde voreinander. Ach, da ist noch so viel zu sagen. Ich hab die Zeit nicht dazu. Ich habe noch einiges aufgeschrieben. Aber ihr Lieben, wollen wir einfach mal über diese Aussage für uns persönlich nachdenken? Ja, ich kann das für euch nicht tun. Ihr müsst das selber tun und ihr müsst auch praktisch etwas tun, wenn ihr solche Aussagen des Wortes Gottes dann hört. Ja? Denkt darüber nach und dann überlegt für euch selbst, wie ihr handeln sollt. Es wird gesagt, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. So, ich muss zur Landung ansetzen. In Versen 17 bis 18, schaut einmal, dort wird eine biblische Illustration gebracht, und zwar für ein erhörliches Gebet von dem Propheten Elia. Und es wird gesagt, dass Elia, ja, er hat gebetet und dann hat es nicht geregnet, 3,5 Jahre, dann betet er wieder, dann regnet es wieder. Das ist nicht das Ausschlaggebende, wir kennen die Geschichte. Das, was uns auffällt, ist, dass von dem Elia gesagt wird, er war ein schlichter Mensch wie wir. Seht ihr das? In manchen Übersetzungen steht sogar ein schwacher Mensch wie wir. Wir denken darüber nach, was? Elia? Ein schwacher Mensch? Der war doch ein super Prophet Gottes. Ja, er war doch in dieser wunderbaren Beziehung mit Gott, dem Vater. Und wieso wird hier gesagt, das ist das Wort Gottes. Er war ein normaler Mensch, genauso wie wir. So. Und genau wie der schwache Elia einen starken, allmächtigen Gott hatte, genauso ist es doch mit uns. Wir als schwache Kinder Gottes, ja, wir sind schwach. Wir fallen, aber wir haben doch auch diesen starken Gott, unseren Vater, der uns beisteht. Und das ist die Ermutigung für uns. Ja, so ist es. Es kommt nicht auf unsere Stärke an, auf unsere Weisheit, auf unsere Cleverness. Es kommt immer auf unseren himmlischen Vater an, der allmächtig ist. Und wissend darum, ihr Lieben, dass wir als Kinder Gottes diesen freien Zugang haben zu unserem himmlischen Vater durch Jesus Christus. Wir sind seine Kinder. Wir können zu unserem himmlischen Vater kommen mit unseren Anliegen. Und das sollen wir auch. Und das muss uns ermutigen zum Beten. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.